ARD Sounds.
Knapp ein Jahr im Amt und schon der große Hoffnungsträger für die westliche Welt? Der Druck auf Kanadas Premierminister Mark Carney ist groß. Mark Carney hat sich spätestens mit seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos einen Namen gemacht. Als der Mann, der US-Präsident Donald Trump die Stirn bieten kann. Kann er den hohen Erwartungen gerecht werden? ARD-Korrespondentin Giselle Ucker aus dem Studio New York ist nach Toronto gereist und hat sich den Hype um den kanadischen Premierminister genauer angeschaut. Sie nimmt uns mit in ein Land, das seine innenpolitischen Probleme gerade unterordnet im Streit mit den USA. Und damit herzlich willkommen. Hier ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Donnerstag, der 12. März. Giselle, herzlich willkommen bei 11KM. Schön, dich wieder zu sprechen.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Please join me in welcoming Prime Minister of Canada, Mark Carney.
Thank you very much.
Mark Carney, das ist nicht wirklich eine schillernde, laute, auffällige Person, die irgendwie im Gedächtnis bleibt oder anderen die Show stiehlt oder so. Das ist doch eher ein sehr pragmatischer, ein sachlicher Mann, der vor allem sehr lange Wirtschaftswissenschaftler und Ökonom war. Und deswegen hat er in den ersten Monaten als Premierminister von Kanada auch noch ein bisschen verkrampft hier und da gewirkt. Das ist nicht so der Typ, der so von Haus aus ganz viel Charme versprüht oder mitreißende Reden hält. Und ich glaube, deswegen ist er auch noch nicht so auffällig auf der weltpolitischen Bühne gewesen.
Und das war ja beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos was völlig anderes.
I'm going to start in French and then I'll switch back to English.
Wie hast du ihn da erlebt?
Er ist da auf die Bühne gegangen, sehr locker, hat da den Mann, der ihn präsentiert und vorgestellt hat, begrüßt, Larry Fink.
Thank you very much, Larry. Merci, Larry.
Das ist der CEO von BlackRock in New York und der leitet im Moment auch unter anderem das Weltwirtschaftsforum.
The ability to remain calm in fast-moving, high-pressure moments has defined Mark's career. And last year, he was elected very deservingly as Prime Minister for Canada. At what may be one of the most pivotal moments in modern Canadian history.
Ich hatte das Gefühl, das war ein ganz, ganz besonderer Moment für Mark Carney.
Canada has what the world wants. We have the values to which many others aspire.
Und er hat die Menschen dann mit einer Rede wahnsinnig abgeholt und ich glaube, das liegt daran, weil er eine sehr, sehr ehrliche Rede gehalten hat. Eine beeindruckend ehrliche Rede, in der er als westlicher Politiker ganz deutlich den Westen kritisiert.
We knew the story of the international rules-based order was partially false. That the strongest would exempt themselves when convenient.
Er hat gesagt, wir befinden uns gerade mitten in einem Bruch der alten regelbasierten Weltordnung. Und dieser Bruch, der sei deshalb zustande gekommen und die Weltordnung existiert deshalb nicht mehr, wie wir sie kannten, weil es eigentlich immer eine Lüge war. Also eine angenehme Fiktion, so hat er das gesagt.
This fiction was useful. And American hegemony in particular helped provide public goods.
Der Westen, der hat sich immer auf das Völkerrecht berufen, auf seine Werte und so weiter. Aber, sagt Mark Carney, da hatten wir auch wahnsinnige Doppelstandards. Da, wo es uns gepasst hat, da haben wir strenger geurteilt als in anderen Fällen, weil das auch irgendwie nützlich war, weil vor allem die amerikanische Hegemonie, also die Überlegenheit Amerikas, vielen anderen geholfen hat, im Westen zu prosperieren, sich zu entwickeln, zu wachsen. Und das, sagt Mark Carney, das funktioniert eben nicht mehr, weil wir uns in diesem Bruch befinden. Denn die Großmächte, die haben jetzt begonnen, auch gegen die eigenen Partner und Verbündeten Waffen wie Handelszölle einzusetzen.
Great powers have begun using economic integration as weapons.
Und da kommen wir dann zum zweiten Teil seiner Rede, zu welchen Veränderungen das jetzt führt. Also das zwingt wohl viele westliche Länder jetzt, sich diese Lüge im Prinzip einzugestehen und vor allem die Realität zu akzeptieren und als Folge jetzt zu versuchen, sich von der Großmacht, von der man lange abhängig war, unabhängiger zu machen. Und da sagt Mark Carney, das können wir jetzt entweder alle für uns, jeder für sich machen oder die Mittelmächte, zu denen er eben auch Kanada zählt, die stehen zusammen. Und das sei eben sehr, sehr wichtig, sagt Mark Carney, weil nur wenn wir zusammenstehen, können wir eigentlich noch gemeinsam am Tisch mit den Großmächten sitzen. Wenn wir nämlich nicht mehr mit denen am Tisch sitzen, dann stehen wir auf der Speisekarte.
The middle powers must act together, because if we're not at the table, we're on the menu.
Er hat gesagt, Nostalgie ist keine Strategie und wir sollten jetzt nach vorne gucken.
We know the old order is not coming back. We shouldn't mourn it. Nostalgia is not a strategy.
Nostalgie ist keine Strategie. Das ist ja auch so einer der Sätze, die nach Mark Carneys Rede durch die Medien gegangen sind und für die er viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Kanadischer Premierminister ist er ja erst seit März 2025. Lass uns mal kurz auf seinen Weg dahin schauen. Wie ist er in die Politik gekommen?
Ja, eigentlich ist das ein Weg, wie man ihn vielleicht im Bilderbuch finden könnte. Also der hat so eine Bilderbuch-Ökonomen-Karriere hinter sich. Der hat sich richtig hochgearbeitet. Der kommt nicht aus einem elitären Elternhaus. Seine Eltern waren Lehrer, also relativ normale Berufe. Und dann konnte Mark Carney, der in Kanada aufgewachsen ist, dank eines Stipendiums in den USA studieren, in Harvard. Danach ist er nach Oxford gekommen. Und dann hat er eben sehr, sehr lange als Top-Investment-Banker für eine der größten Investmentbanken der Welt, für Goldman Sachs, gearbeitet. Erst in Toronto, er war auch in New York, in London, in Tokio. Und dann 2008 ist er Chef der kanadischen Zentralbank gewesen, quasi mitten in der Finanzkrise. Da muss er zum ersten Mal so richtig Krisenmanager-Fähigkeiten beweisen und an den Tag legen. Und später dann wurde er auch als allererster Ausländer überhaupt Chef der britischen Zentralbank, der Bank of England. Da hat er das Land sozusagen durch die turbulenten Brexit-Jahre navigiert. Also das heißt, man muss sagen, Krisenmanagement, das ist definitiv nicht neu für Mark Carney. Das kann er.
The people of the United Kingdom have voted to leave the European Union.
Allerdings war Politik so ein bisschen Neuland für ihn, bevor er zum Premier gewählt wurde, weil er tatsächlich ja vorher noch nie in ein politisches Amt gewählt wurde.
Ja, und wenn ich auch an seinen Vorgänger denke, Justin Trudeau, ja, der mittlerweile mit Katy Perry zusammen ist und irgendwie um die Welt reist, ist er ja wirklich ein ganz anderer Mensch. Wie hat er sich denn inszeniert? Also hat er eben auf diesen Unterschied gesetzt?
Er hat, glaube ich, eher sehr betont, was die größte Herausforderung werden wird, die auf die Kanadier jetzt zukommt, nämlich Donald Trump, und hat sich als die beste Wahl, den besten Krisenmanager für Kanada inszeniert. Tatsächlich ist das ganz interessant, dass er eigentlich eine ganz faszinierende Aufholjagd hingelegt hat.
Die liberale Regierungspartei in Kanada hat einen neuen Vorsitzenden. Der ehemalige Zentralbankchef Mark Carney hat Premierminister Justin Trudeau abgelöst.
Also seine Partei, der hat eigentlich keiner mehr zugetraut, dass die Wahl noch gewinnt.
Immer mehr führende Parteifreunde hatten sich von Premierminister Justin Trudeau distanziert. Dem blieb nichts anderes übrig, als seinen Rückzug als Parteichef und Premierminister anzukündigen.
Die lagen, als Justin Trudeau noch im Amt war, wenige Wochen vor der Wahl des Premierministers bei 15-20%. Und die Konservativen, die größten Konkurrenten, die lagen wirklich bei 40-50% kurz vor der Wahl mit ihrem Spitzenkandidaten Pierre Poilievre.
Bis vor 3 Monaten hätte niemand geglaubt, dass der liberale Carney eine Chance haben könnte. Pierre Poilievre galt lange als unangefochtener Favorit. Konservativ scharf in seiner Rhetorik, sie nennen ihn den Mini-Trump.
Eine Steilvorlage für die Liberalen. In den kanadischen Medien läuft ein Negativspot, in dem Poilievre und Trump die gleiche Sprache verwenden.
Und dann ist aber was Entscheidendes passiert, nämlich in den USA hat Donald Trump die Wahl gewonnen. Und dann haben die Menschen eigentlich gesagt, wie werden wir vor allem mit der Bedrohung von außen am besten fertig, nämlich mit jemandem wie Donald Trump, der wirklich ein paar Meter weit weg von unserem Zuhause, das große Land, von dem wir so abhängig sind, regiert. Und da ist die Entscheidung von vielen gewesen, wir lassen jetzt unsere persönlichen Probleme mal kurz beiseite. Wir stehen zusammen und wir treffen jetzt eine Wahl für Kanada. Und da haben sie am ehesten dem Krisenmanager Mark Carney vertraut.
In Kanada haben die Liberalen von Premierminister Carney die Parlamentswahl gewonnen. Die konservative Partei musste sich knapp geschlagen geben.
US-Präsident Trump trieb die Wähler mit seinen Zöllen und Annexionsdrohungen gegen Kanada zu den Liberalen und Carney.
Und Donald Trump, der spricht ja auch immer wieder darüber, Kanada zum 51. US-Bundesstaat machen zu wollen. Wie gibt sich Mark Carney denn seit der Wahl gegenüber Donald Trump, als dessen großer Gegenpart er ja gewählt wurde?
Er hat immer wieder quasi seine Standpunkte festgemacht, nämlich dass er standhaft bleibt, dass er nicht einknickt vor Donald Trump.
President Trump has been attacking Canada, America's closest ally, America's closest partner.
Dass ihm klare Grenzen aufweist, auch in persönlichen Gesprächen.
To divide us, because that makes his job easier.
Also das ist schon nicht nur Thema in Davos gewesen, sondern das ist etwas, was Mark Carney durchaus auch schon häufiger geäußert hat.
He's trying to break us so that America can own us. Now, as I've said repeatedly, and I hear back from Canadians, that will never happen.
Wie ist denn so generell die Beziehung zwischen Donald Trump und Mark Carney? Der ist ja Wirtschaftsökonom, Donald Trump selber, ein selbsternannter Businessman. Eigentlich müsste das ja zwischen den beiden ganz gut passen, oder nicht? Ist da nicht eine gewisse Augenhöhe vielleicht auch vorgegeben?
Ja, absolut. Und ich glaube, da ist auch ein Verhältnis da. Also beim ersten Besuch von Mark Carney im Oval Office, da hat man gemerkt, dass die Chemie eigentlich stimmt und dass Trump Mark Carney eigentlich auch respektiert.
Mark Carney with us, as you know, just a few days ago, he won a very big election in Canada. And I think I was probably the greatest thing that happened to him, but I can't take a vote for him.
Der war sehr beeindruckt von Mark Carneys Aufholjagd, dass solche Gewinnertypen sozusagen respektiert ja Trump.
Probably one of the greatest comebacks in the history of politics. Maybe even greater than mine.
Er hat da von einem der größten Comebacks in der Geschichte der Politik gesprochen und dass das wirklich eine große Ehre sei, Mark Carney da im Oval Office zu haben. Und dann hat Donald Trump auf Nachfrage von einem Journalisten, ist er dann wieder auf die Thematik Kanada als 51. US-Bundesstaat zu sprechen gekommen. Und da hat dann Donald Trump gesagt, ja, das wäre doch so toll. Also diese künstlich gezogene Linie, die wie mit so einem Bleistift und Lineal gezogen aussieht, das braucht doch wirklich keiner. Und die Kanadier, die würden ja steuerlich und militärisch so davon profitieren, wenn Kanada 51. US-Bundesstaat würde. Und da hat Mark Carney dann, als er Trump hat aussprechen lassen, das Wort direkt im Anschluss ergriffen und hat, finde ich, strategisch sehr klug geantwortet, indem er Trump erstmal Kompetenz unterstellt hat, was ja gut ist. Er hat den Satz angefangen mit: Sie wissen ja aus der Immobilienbranche.
As you know from real estate, there are some places that are never for sale.
Es gibt Immobilien, die sind unverkäuflich. Wir sitzen gerade in einer, nämlich in dem Weißen Haus, genauso wie das Buckingham Palace, eine unverkäufliche Immobilie. Trump hat dann auch direkt zugestimmt.
That's true.
We're sitting in one right now. You know, Buckingham Palace, you visited as well.
Und dann meinte Mark Carney, ich habe im Laufe meines Wahlkampfes mit den Eigentümern Kanadas gesprochen. Damit meint er natürlich die Bürger, die Kanadierinnen und Kanadier. Und die sind wie ich der Meinung, Kanada steht nicht zum Verkauf.
It's not for sale, won't be for sale, ever.
Also das war so eine ganz klare Ansage an Donald Trump. Und für Wochen und Monate war nichts mehr zu hören von Kanada als 51. Bundesstaat.
Wenn wir jetzt mal auf die kanadische Wirtschaft schauen, wie abhängig ist die denn eigentlich von der US-amerikanischen?
Die ist extrem abhängig, das kann man nicht anders sagen. Ich glaube, kein größerer Industriestaat, auf jeden Fall kein G7-Land, ist abhängiger von einem einzigen Handelspartner als Kanada von den USA. Das liegt vor allem daran, dass sehr viel, was Kanada exportiert, in die USA geht, weil das auch einfach praktisch ist. Das ist so über Jahre gewachsen. Die meisten Städte in Kanada, auch die großen Produktionsstandorte, die liegen ja ziemlich nah an der Grenze zu den USA. Und dann ist das natürlich einfach, Waren da rüber zu bringen. Da hat man nicht so lange Lieferwege wie nach Europa oder sonst wohin. Und der amerikanische Markt, der ist ja auch riesengroß. Das ist ein attraktiver Markt. Dahin kann man große Mengen verkaufen. Wenn wir also mal zahlenmäßig uns das angucken und auf das Jahr 2024 schauen, bevor Donald Trump im Amt war, dann sehen wir, dass 76% aller Exporte in die USA gegangen sind aus Kanada. In bestimmten Sektoren sind die Abhängigkeiten sogar noch noch größer, bei Energieprodukten zum Beispiel. Kanada produziert ganz viel Öl und Gas. Auch im Automobilsektor sind die Abhängigkeiten sogar noch größer. 90% aller in Kanada gefertigten Autos gehen in die USA. Das sind auch teilweise sehr viele Autos von US-Unternehmen, die eben in Kanada produzieren. Die Lieferketten sind da gerade in diesem Sektor sehr, sehr eng miteinander verbunden. Und wenn es dann also in diesem Sektor oder auf Stahl und Aluminium, das ist ja auch wichtig in der Automobilproduktion, Zölle gibt, auch höhere Zölle jetzt gibt, dann trifft das natürlich diesen Sektor sehr stark.
Ja, die USA erheben ja schon seit rund einem Jahr 25% Zoll auf Stahl und Aluminium aus Kanada. Jetzt hat ja der Supreme Court in den USA vor kurzem einige von Donald Trumps Zöllen wieder einkassiert.
Ein juristischer Paukenschlag durch den obersten Gerichtshof. Mit 6-3 haben die Richter die Zölle für unrechtmäßig erklärt. Die vorgebrachten Argumente seien nicht überzeugend gewesen.
Das war ein herber Rückschlag für Donald Trump, aber branchenspezifische Zölle wie die auf Stahl und Aluminium, die sind ja von dem Supreme Court Urteil gar nicht betroffen. Die gelten also weiterhin. Welche Auswirkungen haben die ganz konkret auf Kanadas Wirtschaft?
Ja, also man kann sich vorstellen, dass natürlich Investoren abgeschreckt sind, dass die weniger beauftragen in Kanada, weil es eben diese Unsicherheit gibt. Man weiß nicht, wie geht es weiter, wie geht es in Zukunft weiter? Können wir bestimmte zum Beispiel Automobilmodelle noch in Kanada herstellen lassen oder ist es vielleicht doch besser für uns, in die USA abzuwandern? Also im Prinzip ist das ja auch so ein bisschen der Wunsch von Donald Trump, dass er durch diese Drohkulisse, durch die Zölle, durch dieses Szenario, was in Zukunft kommt und auch durch diese Unsicherheit ganz viele dazu bewegt, abzuwandern in die USA, auch so einzelne Produktionsstandorte von zum Beispiel US-Automobilherstellern, die eben bisher gesagt haben, also irgendwie ist das besser für uns in Kanada zu produzieren, weil da ist der Zulieferer, mit dem wir zusammenarbeiten oder da ist es sogar günstiger für uns. Aber im Moment wägen die eben alle ab und deswegen muss man wirklich sagen, also wenn wir jetzt nochmal im Automobilsektor bleiben, da haben schon Tausende ihren Job verloren, weil eben Produktionen auch jetzt schon eingestellt wurden oder man gesagt hat, also dieses Modell, das stelle ich in Zukunft in den USA her.
Wie blicken denn die Kanadierinnen und Kanadier in Anbetracht dieser wirtschaftlichen Bedrohung auf ihren großen Nachbarn USA?
Ja, also ich fand sehr interessant, dass die kanadische Bevölkerung schon sehr, sehr früh in diesem Konflikt sehr deutlich reagiert hat. Also eigentlich schon bevor Trump im Amt war, hat er ja mit Zöllen gedroht und auch damit, dass Kanada 51. US-Bundesstaat werden soll, nach seiner Meinung. Und das hat sehr, sehr schnell in Kanada dazu geführt, dass die Kanadier so richtig geeint waren, hatte man das Gefühl. Die haben gesagt, wir müssen jetzt zusammenhalten gegen diese Bedrohung, die unsere Wirtschaft vor allem ganz hart treffen wird und damit uns alle. Und dann haben die Kanadier erstmal angefangen beim Einkaufen US-Produkte zu boykottieren. Sie haben sogar in Kanada produzierte Produkte extra markiert mit dem roten Ahornblatt von der kanadischen Flagge. Das sieht man bis heute auch noch so in Supermärkten, weil die Kanadier eben sagen, jetzt kommt es drauf an, unsere Produkte müssen unterstützt werden, unsere Produzenten in der Heimat müssen unterstützt werden und der Slogan dazu war Buy Canadian. Man sieht aber auch in anderen Bereichen, dass man die USA einfach anders betrachtet. Eine Frau hat mir erzählt,
I have a cousin who's graduating from law school in May.
Der hat jetzt bald eine Abschlussfeier in den USA. Ich überlege aber die ganze Zeit, soll ich da wirklich hin oder nicht?
And I'm hesitating whether to go to a graduation or not.
Also es hat sich wirklich, wirklich was verändert und spürbar verändert, auch in Zahlen belegbar verändert. Es gab Monate im vergangenen Jahr, da war 30% weniger Reiseverkehr aus Kanada in die USA. Und in Umfragen sehen wir, dass 60% der Kanadier sagen, wir können den USA eigentlich nie wieder so trauen wie vorher. Und das, da ist schon wirklich richtig was kaputt gegangen.
Und wie bewerten die Kanadierinnen und Kanadier Mark Carney und seine bisherige Bilanz als Premier? Und woran wird er in Zukunft auch gemessen werden?
Mark Carney ist in seinem Land gerade super beliebt. Er wurde genau dafür gewählt, dass er Donald Trump die Stirn bietet und dass er Kanada wirtschaftlich durch diese schwierigen Zeiten jetzt manövriert und navigiert. Und genau diesen Job macht er aus Sicht seiner Bürger ja ziemlich gut. Er versucht, neue Handels- und Sicherheitsdeals mit anderen Ländern zu vereinbaren. Er war in China, er war in Indien, er arbeitet enger noch mit den Europäern zusammen. Er hat auch neulich ein großes Förderprojekt für die kanadische Automobilindustrie auf den Weg gebracht. Und er versucht gerade auch, Handelshürden auf dem heimischen Markt innerhalb der kanadischen Provinzen abzubauen, damit auch ja, bestimmte Güter einfach auch im Inland vielleicht mehr Abnehmer finden. Und das finden die Kanadier gut. Und die fanden auch die Rede in Davos ziemlich, ziemlich gut. Und seit dieser Rede ist Carney sogar noch beliebter geworden. Also da sind seine Zustimmungswerte gerade so bei 60%. Und das ist echt viel für einen Premier in Kanada im Amt. Kurz nach seiner Wahl waren seine Beliebtheitswerte so bei 52%. Er ist also im Amt beliebter geworden. Und das ist ja wirklich eine Seltenheit. Seine Partei ist aber interessanterweise nicht beliebter geworden. Das liegt vor allem daran, weil die Leute finden, dass die Partei, die Liberalen im Land nicht genug voranbringen. Vor allem an den persönlichen Problemen der Kanadier. Wenn ich in Kanada unterwegs bin und frage, was sind gerade so eure Probleme im Land, die größten Probleme von Kanada, dann sagen die erstmal, es gibt kaum bezahlbaren Wohnraum, die Lebenshaltungskosten insgesamt werden immer höher, der Zugang zu günstiger Gesundheitsversorgung ist schlecht und auch Migration ist für immer mehr Leute ein Thema. Es sind in den vergangenen Jahren zu viele Menschen aus dem Ausland dazugezogen, sagen einige. Ja, und diese persönlichen für Kanadier wichtigen Probleme, die scheint Carneys Partei eben nicht schnell genug zu lösen. Und da wird Carneys Partei auch nicht besonders viel Kompetenz zugesprochen. Das heißt, nehmen wir mal an, Trump lässt die Kanadier erstmal in Ruhe, dann werden diese innenpolitischen Probleme und Themen natürlich wieder in den Vordergrund rücken. Und dann könnte auch Carneys Beliebtheit ganz schnell in den Keller wandern.
Innenpolitisch warten auf Mark Carney also noch einige Herausforderungen. Trotzdem ist er im Land momentan sehr beliebt und wurde ja auch international gefeiert nach seinem Auftritt beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Da war es ja fast so, als sei da eine Art neuer Anführer für den Widerstand gegen Donald Trump auf der großen Bühne erschienen. Oder ist dieser Gedanke aus europäischer Sicht vielleicht auch ein bisschen naiv?
Ja, ich fand das wirklich ein bisschen naiv. Ich will mal ganz kurz ein bisschen mit Zahlen Ernüchterung bringen, wer Kanada eigentlich ist. In Kanada, da leben halb so viele Menschen wie in Deutschland. Das sind so 41 Millionen Menschen. Die haben eine Wirtschaftskraft, die ist nicht mal halb so groß wie die in Deutschland. Also wenn wir jetzt auf das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Kanada gucken, dann sind das 54.000 US-Dollar. In Deutschland haben wir so ungefähr 60.000 US-Dollar im Vergleich pro Kopf im Jahr. Und noch interessanter wird es, wenn wir auf die militärische Stärke von Kanada gucken. Die schaffen noch lange nicht das 2%-Ziel der NATO zu erreichen. Die werden wahrscheinlich erst Anfang der 2030er Jahre irgendwann dahin kommen. Und wenn man sich das dann eben anguckt, militärische Supermacht ist Kanada nicht, wirtschaftlich auch nicht unbedingt. Wie glaubwürdig wäre dann ein Mark Carney als New Leader of the Free World? Die Abhängigkeit ist so groß, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und deswegen fand ich das auch ein bisschen übertriebenes Medienecho.
Er muss ja auch nicht unbedingt der neue Leader of the Free World sein, er kann ja auch the new soul of the Free World sein, weißt du? Also er kann ja diesen Idealismus reingeben.
Ja, und das sehe ich dann schon eher. Also diese Ehrlichkeit, diese Offenheit und dieses, kommt, wir machen jetzt mal, reißt euch jetzt mal zusammen und erkennt mal endlich an, was irgendwie hier Sache ist. Also das würde ich sagen, emotional, ja.
Giselle, vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass du bei FKM warst. Macht immer wahnsinnig Spaß, mit dir zu sprechen.
Sehr gerne.
Giselle Ucker behält für uns als ARD-Korrespondentin in New York im Blick, wie es weitergeht mit Mark Carney als kanadischem Premierminister und seinem Verhältnis zu Donald Trump und den USA. Ihre Berichte findet ihr auf tagesschau.de. Autorin dieser Folge ist Marlene Wiegmann. Mitgearbeitet haben Lisa Henschel und Lukas Waschbüsch. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Regina Stärke, Konrad Winkler, Emilian Grimm, Jonas Teichmann und Christine Dreier. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Macht's gut! An dieser Stelle will ich auch noch einen Podcast empfehlen. Jeden Freitag nimmt euch der Weltspiegel-Podcast mit in ein neues Land. Im Gespräch mit den ARD-AuslandskorrespondentInnen liefern sie euch Hintergründe und Zusammenhänge zu einem Auslandsthema. Einmal die Woche aus verschiedenen Perspektiven, damit ihr wisst, was die Menschen vor Ort gerade bewegt. In ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.